Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen des Podcasts, das werden ja immer ein bisschen mehr, was mich sehr freut. Ich habe heute einen wahnsinnig interessanten Gast bei mir, eine wahnsinnig interessante Frau, die Carina Schrempf. Carina, gleich als Warm-up, kennst du das Spiel Tabu?
Na, aber ich freue mich drauf, das jetzt kennenzulernen.
Beim Spiel Tabu geht es darum, dass man einen Begriff bekommt und man hat aber drunter 5 Wörter, die man nicht verwenden darf. Mhm. Und ich habe jetzt auf einen Zettel 5 Wörter aufgeschrieben und würde dich bitten, dass du den Zuhörern und Zuhörerinnen erklärst, was dein Beruf ist, was du aktuell machst. Ich zeige dir jetzt mal den Zettel.
Mhm. In meinem Beruf betätige ich mich körperlich sehr aktiv. Nimm auch an Wettkämpfen teil, was gelegentlich recht anstrengend ist, weil die Dauer teilweise relativ lang ist. Mein Beruf bringt mich sehr weit herum. Es wird als Teamaktivität ausgeführt und ist zu einer Aktivität geworden, die global schon recht wichtig ist. Die Aktivität ist im Alltag auch sehr präsent. Das Gerät, mit dem ich mich bewege, wird auch als Alltagstransport- und Fortbewegungsmittel verwendet. Und in unserem Fall ist das Gerät aber meistens eher im hochpreisigen Segment und technisch sehr ausgereift, damit eben da die maximal mögliche Leistung und Geschwindigkeit erzielt werden kann damit.
Man hat es jetzt unschwer erkennen können. Die Carina ist Radrennfahrerin. Du fährst für das, vielleicht sagen wir nur, welche Begriffe oben gestanden sind. Es ist nämlich wirklich, wirklich schwer.
Ja.
Rennrad, Fahrrad, Pedale, Sport und Ausdauer. Die Carina ist Radrennfahrerin, das heißt, du fährst professionell Radrennen. Das ist aktuell dein Beruf. Du fährst für ein belgisches Team, Phoenix de Koenig.
Genau.
In wievielten Jahr bist du jetzt gerade?
Ich habe jetzt mein 3. Jahr beendet und starte jetzt dann in meine 4. Profisaison.
Du warst jetzt gerade in Belgien, also du kommst gerade vom Flughafen, Jetset. Was hast du gerade gemacht in Belgien?
Genau, hört sich auch wie ein glamouröses Jetset-Leben, ist es aber meistens nicht. Nein, also unterm Jahr sind wir eben sehr viel mit den Rennen unterwegs. Dazu kämen halt dann noch diverse Trainingslager und so weiter. Beziehungsweise jetzt war ich gerade in Belgien für eine medizinische Untersuchung, die wir dann auch immer sowohl fürs Team als auch für den Weltverband machen müssen, um eben wieder eine Lizenz lösen zu können fürs nächste Jahr. Und ja, das hat mich jetzt auch zu dieser Jahreszeit noch Belgien gebracht.
Normalerweise musst du ja trainieren. Eine Frage, die du als Sportlerin wahrscheinlich schon oft bekommen hast. Wie bist du eigentlich zum Sport gekommen?
Man muss da vielleicht dazu sagen, dass der Radsport nicht mein erste Sportart war. Darf ich meine vorherige Sportart jetzt klein nennen oder gibt es da auch noch ein Tabu dazu?
Das einzige Spiel, das es heute gibt, das ist gespielt worden. Du darfst ab jetzt alle Begriffe verwenden, die da taugen.
Okay, gefreut mich. Ja, jedenfalls war ich davor Läuferin, aber ist jetzt auch nicht so gewesen, dass ich das von klein auf schon gemacht hätte. Ich habe schon eine sehr aktive Kindheit gehabt und wir haben uns immer viel draußen bewegt, aber meine Eltern haben nie ein Interesse daran gehabt, dass ich irgendwie im Leistungssport lande. Ja, wie es aber so ist mit Kindern, die ihren eigenen Kopf haben, hat mich dann mein Ehrgeiz oder meine Motivation und mein Wille, irgendwie sportlich ein bisschen was zu erreichen, in den Laufsport gebracht, beziehungsweise hat mich da eine Lehrerin im Gymnasium darauf aufmerksam gemacht, dass das vielleicht eine gute Idee wäre, wenn ich mal beim Rennen mitmachen würde, weil ich halt doch ganz vorn dabei war. Ja, so bin ich dann aber erst relativ spät eben erst zum Laufsport gekommen. Mit 15 Jahren habe ich ein bisschen angefangen zum Trainieren. Mit 17 Jahren war das dann so, dass ich das ein bisschen ernster genommen habe und war dann eigentlich auch gleich einmal national ziemlich weit vorn dabei. Und das waren eigentlich so meine ersten Schritte in den Sport.
Wie welchen Stellenwert hat Sport in deiner Familie gehabt?
Es war schon so, dass wir uns eben immer viel bewegt haben und mein Vater hat eine Leidenschaft für einen Pferdesport gehabt. Also das war aber eher so, weil dort in der Familie der Pferdesport ein bisschen präsenter war. Und so, ich bin im Enstal, im wunderschönen Enstal in der Nähe von Schlapping, Kröpping in der Gegend aufgewachsen. Also St. Martin am Grimming ist die Gemeinde. Und dort war es eigentlich klar, dass man nach dem Kindergarten, nach der Schule zuerst einmal rausgeht und sich dort schon ein bisschen aktiv betätigt, auch von richtig zielorientierten nur Sporteln war da nicht die Rede. Also ich war auch nicht von klein auf in einem Sportverein oder so, wie es öfter sonst in Städten schon der Fall ist oder wo ich jetzt auch sehe, dass viele die Leistungssportler sind, schon einen anderen Weg gehabt haben. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man in jungen Jahren sie bewegen kann, sie bewegen darf und dass da der Weg in den Sport zumindest nicht verhindert wird. Also da ist vielleicht gar nicht immer so eine aktive Förderung von den Eltern notwendig, aber einfach so ein bisschen den Weg gehen lassen, den sich ein Kind aussucht oder halt dann auch Jugendliche aussucht, da ist schon sehr viel geholfen damit. In meinem Fall war es so, dass mir eigentlich klar war, dass ich mit dem Sport nie Geld verdienen werde. Dementsprechend habe ich eine ganz normale Ausbildung gemacht. Also ich bin keine Sportschule gegangen, ich habe eine HLW gemacht, 5-Jährige, habe danach studiert, gearbeitet und das mit dem Laufsport war eigentlich immer parallel dazu halt eine sehr schöne Aktivität, die mir sehr viel gegeben hat. Wobei ich da auch gar nicht immer so auf ein Ergebnis orientiert war, sondern ich habe einfach diesen Prozess sehr genossen, dieses Trainieren, dieses Besserwerden und dieses Versuchen, alles aus einem rauszuholen, was möglich ist.
Dein Weg ist ja ganz interessant, weil du hast gesagt, es war für dich immer klar, dass du von der Leichtathletik, von deinem Sport nicht leben kannst oder nicht leben können wirst und warst Vollzeit daneben berufstätig. Dann hat es eine Phase gegeben, wo du eigentlich beschlossen hast, du hörst jetzt quasi auf, also die berufliche, oder wie soll man sagen, die professionelle Karriere ist vorbei. Und das ist aber dann anders gekommen, ja, weil sonst würden wir wahrscheinlich jetzt nicht da sitzen. Was ist da passiert?
Ja, also so richtig professionell habe ich ja die Leichtathletik nie ausüben können. Ich habe zwar ein Jahr in den USA gehabt, wo ich mit einem Sportstipendium drüben den Sport einmal auf einer Ebene ausüben können habe, wie es von der Professionalität her davor nicht möglich war. Und von dem habe ich sicher profitiert und das hat mir auch große Freude gemacht. Aber dann bin ich wieder zurück nach Österreich und habe eben gelernt, normal mein Geld zu verdienen. Ich hab's in meiner Läuferinnenzeit eigentlich nie so richtig leicht gehabt, verletzungstechnisch, und habe ziemlich Achillessehnenbeschwerden immer gehabt. Dadurch habe ich dann angefangen, gewisse Grundlagenkilometer am Radl zu sammeln. Wie es ist beim Radlfahren, die meisten Radlfahrer und Radlfahrerinnen, die den Podcast hören, werden es wissen, man trifft halt dann doch Leute auf der Straße und fängt damit mit Leuten gemeinsam Runden zu drehen. Und bei mir war das auch so, dass ich eigentlich dort dann in einer befreundete Radlgruppen dazugestoßen bin, die mich sehr herzlich aufgenommen haben. Das ist die Speed Gang. Die schießt da immer durchs Enstal. Und ja, um mit denen mitfahren zu können, muss man schon ein bisschen weit treten auch. Und das hat sich dann natürlich auch auf meine Radlentwicklung sehr positiv ausgewirkt. Das waren dann eigentlich so die ersten, wo ich mich richtig schinden müssen habe, dass ich dort halt einmal mitfahren kann. Und das hat mir aber eine wahnsinnige Freude gemacht. Es war unglaublich cool, dort ja einfach einen neuen Sport dort zu entdecken und eine neue Leidenschaft für was. Noch dazu, weil ich halt keine Schmerzen dabei gehabt habe beim Radfahren. Und das war halt was ich dann umso mehr genossen habe. Gerade wenn man vor einer Sportart kommt, die ich sehr individuell eigentlich immer nur ausgeübt habe, wo ich viel allein trainiert habe, oft nach dem Arbeiten in der Finstern noch auf die Laufbahn gefahren bin und meine Runden draht habe. Und auf einmal kommt man da in so eine sehr unterhaltsame Gruppe, die noch dazu sportlich auch noch recht ambitioniert ist. Und das hat mir dann eigentlich so ein bisschen die ersten Schritte ermöglicht im Radsport. Weil wenn die Leistung besser wird und die Achillessehne parallel dazu nicht besser wird, habe ich mich halt dann doch dort auch mal zu meinen ersten Rennen hingestellt.
Was waren so deine Gedanken so bei den ersten Rennen? Was ist da durch den Kopf gegangen? Hast du gedacht, okay, schauen wir das jetzt mal an oder vielleicht kann da schon mehr draus entstehen?
Überhaupt nicht. Also überhaupt nicht der Gedanke, dass da mehr draus entstehen kann. Die Zweifel waren am Anfang natürlich groß und man schaut sich teilweise Rallrennen im Fernsehen an und man kennt gewisse Namen aus der Szene und da war eigentlich der Respekt sehr groß. Ich habe mir so ein bisschen schon gedacht, dass ich ja im Prinzip gar nichts zum Verlieren habe und habe eine neue Herausforderung gesucht, weil ich halt eingesehen habe, dass das mit dem Laufen wahrscheinlich nicht mehr lang gut gehen wird. Ich habe dort ein paar nette Erfolge feiern können und für das bin ich auch dankbar. Aber mir war klar, dass das was mit Ablaufdatum ist und dass das Ablaufdatum immer näher rückt. Ja, so habe ich mich dann einfach drauf einlassen, auf diese neue Herausforderung. Und wenn es dann gleich von Anfang an relativ gut geht, dann wird man natürlich bestärkt, das dann auch weiterzumachen. Und da hat dann eins das andere ergeben. Bin davor national gefahren und dann ist aber das Nationalteam ein bisschen auf mich aufmerksam geworden und habe mich international wo mitgenommen. Und nachdem das dann auch sehr gut gegangen ist, also viel besser als erwartet, also absolut komplett nicht im Rahmen dessen, was ich mir vorgestellt hätte oder vorstellen hätte können, es wäre überheblich gewesen, habe ich da dann die Möglichkeit gekriegt, bei einer EM und einer WM zu starten in meinem ersten Jahr. das hat dann im Endeffekt dazu geführt, dass international mein jetziges Team Phoenix the König auf mich aufmerksam wurde.
Total, total interessant. Glaubst du, ist das ein Weg, den du planen hättest können?
Na, das ist so weit außerhalb von dem, was man sich vorstellen kann. Also prinzipiell als junger Mensch in einer Sportart zu beginnen und sich dort Ziele oder Träume in seinen Kopf zu setzen, das ist schon realistisch. Und ich habe beim Laufen auch größere Ziele noch gehabt. Dass es dann in einer Online-Sportart funktioniert mit einer Profikarriere auf höchster Ebene, also jetzt nicht, dass man irgendwo ein bisschen mitzumselt, sondern dass man echt die Gelegenheit kriegt, dass man in der World Tour, also in der Champions League vom Radsport mitfahren darf und dort als nicht nur als Praktikant, sondern als vollwertige Arbeitskraft eingesetzt wird, das ist absolut außerhalb von dem, was ich mir vorstellen hätte können.
Das muss man ja immer dazu sagen für die Zuhörer, Zuhörerinnen, dass die Liga, in der du fährst, diese World Tour, ist ja wirklich die höchste Liga weltweit, und also du hast das eh gut verglichen mit der Champions League. Ja. Voll interessant, Carina, wie sich das bei dir ergeben hat. Jetzt machen wir fast forward, jetzt sitzen wir im Jahr 2025, deine dritte Saison ist jetzt vorbei. Ich habe mir in der Vorbereitung einmal so ein bisschen durchgeschaut, welche Rennen du gefahren bist. Unendlich viel. Ich will jetzt gar nicht alle vorlesen, aber ich glaube, die Zuhörer, denen ist es ein Begriff, da war die Vuelta dabei, die Tour de Suisse, Giro d'Italia, die Weltmeisterschaft war heuer in Ruanda ganz besonders. Sind irgendwelche Momente besonders in Erinnerung geblieben?
Es war wie jedes Jahr bisher eigentlich ein Jahr mit sehr vielen Highlights und sehr viel Intensität. Ich habe so viele Renntage gehabt wie noch nie zuvor, und das hat mich natürlich auch ganz schön gefordert. Auf der anderen Seite ist es auch gut, so viele Renntage zu haben.
Wie viel bist du gefahren, wenn ich
50 Renntage habe ich heuer gehabt.
Wahnsinn, ja.
Aber das heißt eben auch, dass ich 50 Renntage fahren habe können. Also, dass man nicht durch eine Verletzung ausgefallen ist oder so mehr gebremst worden ist. Ich habe zwar schon zwischendurch gesundheitlich auch ein bisschen zu kämpfen gehabt, gerade bei der Vuelta, wo ich dann leider krankheitsbedingt aussteigen habe müssen, aber so unterm Strich hätte ich mal gesagt, dass ich trotzdem ganz gut durchgekommen bin, vor allem durch die Frühjahrsklassikersaison, die immer ein besonderes Highlight für unser Team ist, weil belgisches Team, da hat das natürlich besondere Priorität, Flandern-Rundfahrt, Paris-Roubaix und so weiter. Das war auch heuer wieder ein unglaubliches Highlight für mich, und es war eigentlich sogar so, dass ich das heuer zum ersten Mal bisschen mehr genießen habe können. Die ersten zwei Jahre war das unglaubliches Chaos, in das ich da reingekommen bin. Man muss sich das so vorstellen, das oben sind wirklich mitunter die schwierigsten Rennen, unglaubliche Hektik im Feld. Die besten Fahrerinnen der Welt, die in Topform um sehr prestigeträchtige Rennsiege kämpfen. Und dann war ich da mittendrin. Und das war halt auch genau das, wo ich meine ersten Schritte im Profiradsport gemacht habe, weil mit den Frühjahrsklassikern fängt es halt dann gleich einmal an. Das war für mich in den letzten zwei Jahren schon eine besondere Herausforderung, weil ich habe mich so ein bisschen gefühlt, wie wenn ich dort mitten im größten Haifischbecken auf einmal schwimmen lernen muss. Dort sind die besten Fahrerinnen am Start. Da wird dann nichts geschenkt. Und wenn man das aber nicht von klein auf gelernt hat, sie in so einem Feld zu behaupten, bei solchen Rennen, dann, ja, ist das schon mal eine gescheite Challenge. Und da hat man in den letzten zwei Jahren dann mit mir auch nicht immer so viel anfangen können als Team. Und ich habe nicht alle meine Aufgaben so erledigen können, wie ich es mir gewünscht hätte. Da habe ich aber im heurigen Jahr dann schon einen Schritt vorwärts gemacht, und da bin ich ja sehr, sehr dankbar dafür. Und ja, froh einfach, dass die Frühjahrsklassikersaison so gut umgegangen ist, eben auch ohne schwerere Verletzungen, ohne größere Stürze. Das war einmal was ich heuer schon als Highlight bezeichnen würde. Natürlich ist trotzdem so, dass man dort auch nicht alles richtig macht und dass noch immer sehr viel Potenzial gibt, sich dort zu verbessern, aber zumindest war es einmal ein großer Schritt vorwärts für mich. Und ja, dann vor die weiteren Rennen, bei der Vuelta eben leider nicht gesund gewesen, und beim Giro habe ich auch gesundheitlich ein bisschen zu kämpfen gehabt. Von dem her ziemliche Herausforderung, gerade so ein Etappenrennen, wenn man sich nicht fit an den Start stellt und trotzdem halt so lang zu kämpfen, wie es irgendwie geht. Das ist halt so ein Tag in der Arbeit, da kannst du keinen gemütlichen Tag machen. Da kannst du nicht sagen, ja gut, dann bringe ich heute halt einmal weniger weiter, sondern da sind Körper und Geist extrem gefordert, allein nur mitfahren zu können. Und wenn du halt dann die Arbeit auch noch gut machen willst und du aber körperlich gerade nicht in der Lage bist dazu, dann sind es eher sehr harte Renntage. Aber es gehört halt auch dazu, zum Profibusiness.
Wie lang ist ein Renntag bei euch, damit man sich das ungefähr vorstellen kann als Zuhörer?
Etappen sind meistens zwischen 100 und 170 Kilometer lang. Einzelzeitfahren, also wenn nur im individuellen Kampf gegen die Uhr, sind die Rennen kürzer. Da sind es 10 bis 30 Kilometer. Aber die normalen Etappen, also Einzelzeitfahren bis maximal einmal in einer Rundfahrt und sonst die Etappen eben bis zu 170 Kilometer. Ein Tagesrennen vor allem, die gehören halt zu den längeren dazu mit 150, 160, 170 Kilometern.
In Belgien bei den Frühjahrsklassikern kommt ja noch die Spezialität dieses Kopfsteinpflasters dazu. Du bist ja heuer dieses berühmt-berüchtigte Paris-Roubaix gefahren. Ich kann mir das als Amateursportler gar nicht vorstellen, dass man da überhaupt drüber fährt. Wie ist es, über dieses Kopfsteinpflaster da zu düsen?
Ja, vor allem meine ersten Erfahrungen mit dem Kopfsteinpflaster waren absolut abseits von dem, was ich mir vorstellen können hätte, wie das ist. Also man schaut sich die Strecken ja teilweise im Vorhinein schon an und fährt dort auch schon mit einem gewissen Tempo drüber. Aber wie ich da in meinem ersten Profijahr zum ersten Mal im Rennen bei Frühjahrsklassiker-Opening Omloped Newsblatt mit einem Feld von 140 Fahrerinnen mit einem 50er auf das Kopfsteinpflaster gekommen. Das werde ich nie vergessen, weil ich hätte mir nie vorstellen können, dass Mensch und Maschine das aushalten. Dass das geht, dass man dort einfach so, als ob es nichts wäre, drüber rattert. Es ist natürlich nicht angenehm. Es ist auch extrem gefährlich, gerade wie das Wetter halt oft oben ist, so mit nass und kalt und ziemlich rutschig, passieren dann schon auch oft viele Stürze und leider auch oft schlimme Stürze, weil halt das Kopfsteinpflaster keine gute Dämpfung hat. Aber man wird es gewohnt, einfach dieses blind einfach in eine Kopfsteinpflasterpassage einhorzen. Nachdenken darf man dort nicht zu viel. Davon ausgehen, dass derjenige, der vor einem und neben einem fährt, schon weiß, was er tut, ist auf jeden Fall wahrscheinlich das einzig Richtige, was man da kann, weil mit Vernunft fährt man keinen Kopfsteinpflaster-Klassiker.
Ja, wie kann man sich durchsetzen in diesem engen Feld? Weil du vorher gesagt hast, das hast du schwer getan, die ersten beiden Jahre dich da durchzusetzen. Was gibt es da für Möglichkeiten? Den klassischen Ellbogen?
Ellbogen. Ja. Ja, ich habe jetzt nach wie vor nicht die allerbeste Ellbogentechnik. Man möchte meinen, dass ich aus dem Mittelstreckenlauf, aus dem 800-Meter-Lauf, das eigentlich schon drauf habe. Aber es ist halt was anderes, ob man sich jetzt auf zwei Beine bewegt, wo man auf Zeiten steigen kann, wenn man geschubst wird, oder ob man auf einem Fahrbahnuntersatz unterwegs ist mit einem 40er, 50er, 60er und dort dann die Ellbogen auspackt. Und von dem her, nachdem ich mich nicht so in der Lage fühle, alle Ellbogenattacken gut abzuwehren oder da als Stärkere aus dem Duell zu gehen, bin ich schon noch wie vor die nicht immer mit vollem Risiko bei gefährlichen Passagen dagegen halt. Weil es einfach im Endeffekt doch wichtiger ist, nicht zu stürzen, als dort aus erste Reihe zu fahren. Natürlich ist es das Ziel, dass ich mir an das auch noch besser gewöhne, dass sie meine Fähigkeiten dort auch verbessern. Im Optimalfall Wege finden, wie der Ellbogen nicht notwendig ist. So ist halt schon sehr, sehr wichtig, als Team einfach gemeinsam aufzutreten. Und da schaut man eben, dass man seine Leader dann entsprechend positioniert vor entscheidende Passagen. Das sind aber eben dann leider auch oft die Situationen, wo halt die Ellbogentechnik gefordert ist oder wo es notwendig ist, seinen Platz im Peloton zu verteidigen. Da muss ich mich noch verbessern, das weiß ich ja. Ich mache auch Schritte, aber es geht halt nicht von heute auf morgen, dass man da das ganze Radsport einmal eins perfekt beherrscht. Ich misse mich da mit Fahrerinnen, die das zum sehr, sehr großen Teil schon machen, seit sie klar sind, die mit nichts anderem aufgewachsen sind, außer Radsport. Und dann wäre es auch ja falsch, wenn ich von mir das genau Gleiche erwarten würde, was sie bringen oder was sie an Skills an den Tag legen. Ich kann nur schauen, dass ich mich so schnell wie möglich verbessere, dass ich so schnell wie möglich Fortschritte erziele, gerade bei Bereichen, wo ich halt einfach merke, dass ich Defizite habe. Aber trotzdem ist halt nichts, was von heute auf morgen geht.
Radsport ist ja eine irrsinnige Mannschaftssportart, das auch viele ja nicht am Schirm haben. Jetzt nehmen wir zum Beispiel so eine Rundfahrt wie den Giro oder die Vuelta. Wer war euer Leader beim Giro?
Die Paulina Royacas ist als Leaderin von uns gefahren.
die Aufgabe vom Team ist, für die quasi zu fahren. Das heißt, die möglichst zu schonen und schauen, dass die quasi aus dem Gröbsten draußen gehalten wird und dass die quasi die gute Zeit sozusagen hinlegt. Was sind so Aufgaben, die du dann hast beim Rennen? Also jetzt am Renntag, was sind deine Aufgaben dann?
Die Paulina ist eben die Gesamtklassementfahrerin von uns gewesen, die halt am Berger sehr, sehr stark ist. Gerade bei den Rundfahrten entscheidet sie es oft auf die Berge, weil dort kann man halt einen Unterschied machen. Eine von meinen Hauptaufgaben ist es schon oft, die jeweilige GC-Fahrerin gut in einen Anstieg einzubringen. Das heißt halt dann auch, dass meine Arbeit dann am Beginn des Berges dann oft abgeschlossen ist. Also von mir darf man dann keine Wunderdinge mehr erwarten am Bergauf, weil mein Ziel ist es meistens, meine Körner davor zu verschießen, um eben die Leaderin gut in Position zu bringen. Das betrifft sowohl Frühjahrsklassiker, vorentscheidende Kopfsteinpflasterpassagen oder eben diese kleinen kurzen Anstiege, wie man es oft findet in Belgien, als auch eben längere Anstiege, längere Berge. Und ja, dann halt natürlich auch Lücken zu schließen, wenn es notwendig ist. Also wenn irgendwo eine Gruppe geht, wo wir mit unserer Leaderin nicht drin sind, dann müssen wir schauen, dass wir den Abstand möglichst verringern. Und ja, dann heißt es halt einfach einmal für ein paar Minuten all out fahren. Wenn man selber dabei drauf geht im Sinne von alle Kernen verschießt und danach nichts mehr geht, ist das egal. Aber das Hauptziel ist eben, dass die Leaderin vorne ist. Wenn einem das gelingt, dass man da seine Arbeit gut macht, dann ist das eigentlich auch sehr erfüllend. Mir geht es jetzt nicht darum, welche Zahl hinter meinem oder vor meinem Namen auf der Ergebnisliste steht, sondern es ist eben wirklich dieser Weg dorthin und das bestmögliche Teamergebnis zu realisieren. Und das macht den Radsport eigentlich auch zu einem sehr coolen Beruf, weil es halt nicht dieser Einzelsport ist, den ich aus der Leichtathletik kennt habe, sondern da arbeiten Leute zusammen, die versuchen, das Optimale rauszuholen. Und das geht halt nur, indem sie wirklich jeder voll reinhaut füreinander und indem man da schaut, dass man sie bestmöglich unterstützt.
Richtig schön, ja. Weil du die Platzierungen angesprochen hast, das ist ja was dann in der Berichterstattung bei uns dann einmal so schräg ist, wenn dann die Österreicher oder Österreicherinnen angeführt werden und sind halt dann auf Platz 70 und Platz 90. Es ist halt so verzerrt, es ist beim Radsport halt außerhalb von den, weiß ich nicht, Top 20 halt mehr oder weniger dann egal, wo du bist. Das ist die, wie du sagst, die Platzierung in dem Rennen, es ist halt nicht das, warum du da in dem Team bist. Ja. Wichtig ist die Platzierung von der vom Captain oder von der Leaderin. Das würde mich noch interessieren. Aus dem Peloton, gibt es irgendwelche Fahrerinnen, die du voll bewunderst?
Eigentlich schaue ich mehr zu den erfahreneren Fahrerinnen auf. Vielleicht auch, weil ich mich ein bisschen mehr mit einer identifiziere. Mit den jungen Wilden, also ich weiß halt, dass ich keine 20 mehr bin und dass man im Kopf vielleicht auch ein bisschen anders fährt, wenn man 20 ist und gerade in seinem ersten Worldtour-Jahr ist. Wenn ich bewundere, sind eigentlich echt so Fahrerinnen, die einerseits schon extrem ehrgeizig sind und genau wissen, was da müssen im Rennen, um erfolgreich zu sein, aber dabei immer noch fair bleiben. Mhm. Die so diesen schmalen Grat gut schaffen aus Respekt untereinander, aber trotzdem eine Position im Rennen oder im Peloton sehr gut zu verteidigen wissen. Und ich glaube, wenn man sich diesen Status einmal erarbeitet hat und diesen Respekt, dann hat man eigentlich alles richtig gemacht. Also, dass man sowohl von den Fahrerinnen respektiert wird, aber eben auch von den Fahrerinnen respektiert wird, die nicht die eigenen Teamkolleginnen sind. Ich finde, eine Marianne Voss fährt unglaublich coole Rennen. Und ich habe auch das riesengroße Glück gehabt, dass ich mit der Annemiek van Vleuten noch aktiv Rennen fahren dürfen habe. Mhm. Also die hat mittlerweile ihre Karriere beendet. Da war zum Beispiel meine allererste WM, die sie gewonnen hat. Damals in Australien, wo wir im selben Rennen waren. Das war halt damals für mich ein unglaublicher Fangirl-Moment, dass ich da mit einer Fahrerin wie ihr im Rennen sein darf. Weil bei ihr hat man schon das Gefühl, dass sie ihren Radsport mit einer unglaublichen Leidenschaft ausgeübt hat und sehr viel Respekt im Peloton genossen hat, echt da unglaubliche Erfolge feiern dürfen hat oder sich erarbeitet hat. Aber sie hat parallel dazu schon immer gewusst, dass es andere Sachen auch noch gibt im Leben. Ja, mittlerweile ist sie als Mentorin bei uns im Team seit letztem Jahr.
Ach, wirklich?
Und okay. Das ist so eine Bereicherung. Ich habe da die Ehre, dass ich mich mit ihr austauschen darf und dass sie mir halt auch weiterhilft bei meinen Sachen, wo ich ein bisschen anstehe oder mit denen ich einfach noch zu kämpfen habe, weil ich halt noch nicht so lange in dem Business bin. Das ist unglaublich cool, dass wir sie da jetzt an Bord haben und ich da die Möglichkeit habe, von ihr zu lernen, von wirklich einer von den Allerbesten.
Das stelle ich mir ja so wahnsinnig schwierig vor. Du bist ja eine klassische Quereinsteigerin. Diese Geschichten gibt es im Radsport ja immer wieder mal. Also zum Beispiel den Anton Balzer bei den Herren, der als Skibergsteiger da quer eingestiegen ist. Ich meine, das meiste ist wahrscheinlich die Maschine, also die körperlichen Fähigkeiten, aber wie wichtig ist dann das, was du jetzt einmal wieder erwähnt hast, eine Technik, also die Skills, einfach das Verhalten in der Gruppe, wie ausschlaggebend ist das?
Man könnte sich unglaublich viel Watt sparen, wenn man ein bisschen effizienter und mit mehr Skills unterwegs ist. Mhm. Bei mir ist schon so, dass wir halt schon gemerkt haben, dass ich teilweise ein bisschen ineffizient noch unterwegs bin. Wenn dieses ganze Bewegen im Feld viel automatischer kommt, geht es flüssiger und dann sparst du halt dort und da ein paar Watt und bremst ein bisschen anders. Und das ist aber was, das kannst du nicht trainieren, das kannst du auf Trainingsfahrten nicht holen. Ich beschäftige mich schon auch viel mit Bike-Technik-Training und schaue, dass ich mir Sachen aneigne und die dann auch im Rennen umsetze, aber es ist unmöglich, das irgendwie aufzuholen. Ich glaube, am wichtigsten ist, dass man da halt auch ein bisschen mit sich selbst verständnisvoll ist oder nicht erwartet, dass man sich das von heute auf morgen aus dem Hut zaubert. Andere haben dafür auch jahrelang arbeiten müssen. Und warum soll ich das alles innerhalb von 2 Jahren lernen? Das ist einfach unrealistisch. Da ist sicher bei mir auch noch ein bisschen Potenzial vorhanden, wenn ich auf der Ebene noch besser wäre. Ich bin aber schon zufrieden auch mit den Schritten, die ich bis jetzt gemacht habe. Also ich merke schon, dass ich da viel da habe und dass ich auch mehr Vertrauen dann von meinen Teamkolleginnen genieße, dass sie halt auch wissen, sie können mal dort und da nachfahren. Weil das ist natürlich auch wichtig, dass man da halt sich auf die Teamkolleginnen auch verlassen kann. Und ja, da freut es mich immer sehr, wenn da dann auch das Feedback kommt, dass ich dort eine gute oder wichtige Arbeit verrichten können habe. Aber ich habe nicht die Skills wie eine, die seit 20 Jahren nichts anderes tut, als Rall fahren.
Na klar. Hast du noch einen Tee, Carina?
Ja, danke, ich habe noch alles.
Und Keks, kosten die Carina, hat ja Kekse mitgebracht aus der Heimat Gröbming.
Aus der Heimat, aus St. Martin, genau. Mahlzeit.
Danke. Nach Carbs. Belgien, nach Carbs sind immer wichtig.
Sind immer wichtig.
Nach Belgien geflogen und wieder retour nach Wien. Sehr gut. Carina, voll spannend bis jetzt. Ich finde das so interessant, weil ich kenne den Radsport, also den professionellen, halt aus dem Fernseher, im Eurosport. Und da schaut alles so leicht aus. Das ist so ein Peloton von oben aus dem Hubschrauber, das schaut irgendwie total, denkst, oh, lässig im Windschatten fahren. Mhm. Deswegen finde ich das Gespräch so interessant, weil mich natürlich auch die Facetten interessieren, was an dem Ganzen halt einfach nicht so toll ist, ja, was man jetzt einfach nicht so sieht, wie, und das ist fast eben im letzten Podcast gesagt, das ist ein Lieblingsthema von mir, die Zweifel und Krisen. Wie gehst du mit dem Druck um? Und mit Kritik, gibt's sowas vom Team, von Teamkolleginnen?
Zuerst einmal zum Druck.
Ich habe schon wieder mehrere Fragen gestellt, das wollte ich nicht machen.
Ich werde mich konzentrieren, dass wir das hinkriegen. Ist ja gut, wenn ich nicht nur immer mit die Haxen arbeiten muss, sondern wenn mein Kopf auch muss,
genau,
ich konzentrieren
Übung,
muss.
Genau.
Das ist zuerst schon das Spiel, auf das ich überhaupt nicht vorbereitet war und dann auch noch die Extra-Challenges. Aber so ist es im Profileben auch, dass immer Sachen daherkommen, mit denen man nicht rechnet. Also das passt schon gut so. Ein Druck ist sicher vorhanden im Profisport. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum man Zeit dafür kriegt. Sonst war es eh leicht und sonst konnte es ja jeder machen. Mein größter Vorteil ist aber sicher, dass ich den Radsport nicht ausüben muss, sondern dass ich ihn ausüben darf. Ich habe eine Alternative, wenn irgendwann die Bereitschaft nicht mehr da ist, die Risiken einzugehen oder so viel unterwegs zu sein oder einfach die Leidenschaft nicht mehr so da ist für das, was ich mache, dann kann ich auch aufhören. Und ich glaube, diese Freiheit zu haben, ist wirklich ein riesengroßes Privileg. Da habe ich sicher einen Vorteil gegenüber von anderen jungen Fahrerinnen, die vielleicht immer mit dem aufgewachsen sind, dass das einzige und das größte Ziel ist im Leben. Es ist schon wichtig, sich manchmal auf Sachen zu konzentrieren und 100% von der verfügbaren Energie da reinzustecken. Aber man hat halt nirgends eine Garantie, dass irgendwas aufgeht. Da schaut sicher nicht auch so an Plan B oder Alternativen bereit zu haben. Gerade in Verletzungsphasen ist das extrem wichtig. Und so bin ich eigentlich auch schon meine Läuferinnenzeit angegangen. Einerseits das, dass ich gewusst habe, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit werde ich eh nicht davon leben können. Aber auf der anderen Seite halt auch, was ist, wenn man verletzt ist, wenn aus irgendeinem anderen Grund einfach die Karriere unterbrochen wird. Und da war ich immer schon recht breit aufgestellt. Also ich bin schon ewig lang Mitglied im Musikverein zum Beispiel, wo es eine ganz andere Welt wieder ist. Und es gibt auch für andere Bereiche im Leben, wo ich gefordert bin, wo ich Aufgaben habe, wo ich weiß, dort bin ich auch wichtig. Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist, dass man andere Sachen auch noch hat im Leben. Egal, ob das jetzt Aufgaben sind, die man sich selber aussucht oder die halt das Leben so für einen bereithält, gibt auf jeden Fall für den Sport auch eine Sicherheit, dass man nicht das machen muss. Man kann den Sport anders ausüben, wenn man nicht machen muss. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Deswegen ist das, glaube ich, auch was sie junge Fahrerinnen bewusst sein sollen, dass der Radsport nicht alles ist, sondern dass da sehr viele andere Sachen auch noch gibt, die sowohl aktuell jetzt gerade passieren und aktuell vielleicht wichtig sind, aber auch die vielleicht dann danach im Leben dann noch auf einen warten und wichtig sind.
Du hast gesagt, du bist im Musikverein, bei der Musi sozusagen. Mhm. Du hast mal gesagt, du bist in einem Sozialverein tätig, Lebensnetz hast du ja.
Genau.
Was steckt da dahinter?
Ja, das Lebensnetz Mitterberg St. Martin ist ein nachbarschaftlicher Hilfsdienst, der innerhalb von der Gemeinde wirkt. Da geht es darum, ehrenamtlich Hilfe zu organisieren für Leute, die das gerade brauchen. Aber auch einfach für einen Austausch zu sorgen von Leuten, die sonst vielleicht nicht mehr die Möglichkeit dazu haben. Irgendwann geht man halt nicht mehr zu alle Dorfveranstaltungen oder zum Stammtisch am Abend, weil's halt irgendwie das Gefühl hast, du passt nicht mehr dazu, du bist zu alt dafür oder die Leute reden eh über ganz was anderes und eigentlich, ja, bleibt man doch lieber daheim. Und das kann aber auch zu ziemlich viel Einsamkeit führen. Und da haben wir jetzt eben den Verein, der genau dem ein bisschen entgegenwirkt, also der Einsamkeit im Alter zum Beispiel auch, aber eben auch, wenn Notsituationen entstehen in Familien, wenn ein Elternteil schwer erkrankt, dass dort Hilfe organisiert wird, aber halt alles zusätzlich zu Hilfsdiensten, die es sowieso gibt. Aber da ist halt teilweise eine gewisse Bürokratie dahinter, das ist nicht so einfach, Sachen schnell zu organisieren. Und bei uns im Lebensnetz haben wir eben eine Gruppe an Helferinnen und Helfern, die dann kontaktiert werden und wo eben dann Hilfe schnell und unkompliziert organisiert werden kann. Ein weiterer Teil davon ist der Verleih von Pflegehilfsmitteln und Pflegebetten. Pflegebetten werden extrem viel braucht, weit mehr als über andere Organisationen bereitgestellt werden kann. Sowas war mir gar nicht bewusst. Mhm. Und das ist aber schon was die Qualität extrem erhöhen kann. Leider auch oft bei Menschen, die sich verabschieden müssen, die vielleicht ihre letzten Tage noch daheim verbringen können, wo ihm dann sowas wie ein Pflegebett eine unglaubliche Erleichterung für alle bringt. Und das ist eben auch ein Teil davon.
Du hast im Vorgespräch auch erwähnt, dass dein Vater pflegen musst nach dem Unfall, den der gehabt hat. War das auch was dazu geführt hast, dass dich du mehr mit diesen Dingen einfach auseinandersetzt?
Generell ist das Thema schon was, mit dem man sich erst beschäftigt, wenn man selber in irgendeiner Form betroffen ist. Das ist halt bei uns in der Familie wirklich auch so, dass mit dem Unfall von meinem Papa hat sich auf Voranschlag auf Monnen alles verändert. Und vor allem auch für meine Mama, die in der Pflege im Haupt verantwortlich ist für ihn und da den Großteil der Arbeit übernimmt. Aber natürlich ist dann die ganze Familie betroffen und bin auch froh, dass ich auch meinen Teil dazu beitragen kann, dass dem Papa möglichst gut geht und vor allem auch aus Unterstützung für die Mama. Es ist halt schon was, wo man erst, wenn man selber betroffen ist und sich mit Leid austauscht, merkt, wie viel eigentlich in einer Notsituation sind. Das muss nicht immer gleich ein schweres Schädel-Hirntrauma sein mit der Notwendigkeit, 24 Stunden Pflege zu haben für irgendwen, sondern einfach auch kleinere Sachen. Meine Mama hat sich eben extrem viel mit diversen Formularen, Hilfemöglichkeiten und so weiter beschäftigt, wie wir betroffen waren. Und alle Erfahrungen, die sie da gesammelt hat, kann sie eben jetzt auch weitergeben im Rahmen vom Verein. Also meine Mama ist immer da sehr aktiv dabei und wir haben da einen sehr motivierten Vorstand. Und so hat man wirklich die Möglichkeit, innerhalb von der Gemeinde das bisschen besser aufzustellen, weil das ist eigentlich schon was ein bisschen ein Schwachpunkt ist, meiner Meinung nach, im System, dass gerade für so Fälle, es gibt viele Möglichkeiten, aber oft weiß man gar nicht, welche Möglichkeiten es gibt oder wie man zu Hilfe kommt. Beziehungsweise in Notsituationen hat man oft vielleicht auch nicht den Kopf dafür, dass man sich da jetzt noch irgendwo durchwühlt. Man schaut, dass man irgendwie so durch den Alltag kommt. Wenn da aber Hilfe einfach direkter und unkomplizierter organisiert werden kann und ermöglicht werden kann, dann ist das, glaube ich, unglaublich wichtig und wäre in jeder Gemeinde sehr wichtig für alle, weil man dann viel schneller zu was kommt, ohne sich zuerst durch einen riesengroßen Bürokratiedschungel kämpfen zu müssen.
Ich finde es total bewundernswert, dass du neben dem Spitzensport dir auch noch Gedanken machst über diese Dinge. Du hast selber gesagt, dass du dich auch beschäftigst einfach mit der Zeit nach deiner Karriere oder wenn es von einem Tag am anderen halt nicht mehr möglich ist, das den Radsport professionell zu betreiben. Du hast so einen Vortrag einmal gemacht, Plan B hat der Kassen. Da geht es wahrscheinlich auch um die Dinge, oder?
Plan B, das B steht für Bike. Mittlerweile gibt's jedes Jahr einen Plan Bike. Ich habe halt gemerkt, dass schon ein ziemlich großes Interesse an meinem Weg ist, vor allem im ersten Jahr. Es war unmöglich, irgendwie alle Leute, die mir so Nachrichten geschrieben haben, die mich angerufen haben, die wissen wollten, wie es mir geht, die ständig mit Informationen zu versorgen. So habe ich mich dann dazu entschlossen, dass ich am Jahresende einen kleinen Jahresabschluss mache, in einem sehr entspannten Rahmen. Das Kino Kröpming bietet da eine unglaublich coole Location. Und ja, da habe ich mich dann einmal vorhin ausgestellt und dann hat so Popcorn und Bier und Leberkassemmen gegeben und dann haben wir da über das erste Radjahr geredet. Und halt auch den Switch vom Laufsport zum Radsport. Und nachdem jedes Radjahr bis jetzt so viel lustige, komische, intensive Momente mit sich gebracht hat, hat es halt dann im letzten Jahr dann auch einen Plan Bike gegeben. Und ja, heuer war dann doch mit der WM in Afrika auch wieder was dabei, was mich an Eindrücken überschüttet hat, wo auch ein großes Interesse war, dass ich da wieder was mache. Und dementsprechend wird es auch heuer wieder einen Plan Bike geben. Und das freut mich auch sehr, wenn ich da meine Erfahrungen und meine Erlebnisse aus dem Radsport weitergeben kann.
Voll cool. Du hast die Sturzthematik angesprochen, die ja doch immer mitschwingt. Hast du Angst davor, Angst vor Stürzen?
Ich glaube, es gehört zum professionellen Radleben dazu, dass man keine Angst haben darf, zumindest nicht in wichtigen Rennsituationen. Da muss man das sicher zum Teil auch ausblenden. Wobei es aber schon wichtig ist, dass man sich der Gefahr einfach bewusst ist. Und das wird dann eh fast täglich vor Augen geführt, was eben passieren kann. Einerseits in den Rennen selber, aber eben zum ganzen großen Thema ist auch die Sicherheit beziehungsweise die Unsicherheit im Straßenverkehr geworden. Das sind eben nicht nur, was man in die normalen Nachrichten liest, weil irgendwer im Stadtverkehr von irgendwem übersehen worden ist, sondern wirklich in einer unglaublichen Häufigkeit die Meldung auf internationale Radsportseiten, dass wieder irgendein Profi im Training zusammengeführt worden ist. Und dass das so eine reale Gefahr ist, die ich selber auch schon gespüren habe dürfen, ist halt schon was einem sehr zu denken gibt. Weil das ist wie wenn man ins Büro fährt, aber nicht weiß, ob das Büro heute sicher ist. Es ist aber nichts anderes. Also ich gehe auf die Straßen, um meine Arbeit zu verrichten und muss mich aber da teilweise schon fürchten. Ich kann einen Teil schon dazu beitragen, dass ich besser gesehen werde. Also ich fahre mittlerweile auch bei strahlendem Sonnenschein immer mit Front- und Rücklicht. Schaut vielleicht komisch aus, aber ich bin auch schon meinen strahlenden Sonnenschein so knapp übersehen worden, dass das halt dann sein kann, dass man dann nicht so jetzt da sitzen kann. Das gibt dann schon sehr, sehr zu denken auf jeden Fall.
Man hört es immer wieder, allein bei mir im Freundeskreis, und das sind halt als Hobbyradler, heuer drei Personen gehabt, die im Krankenhaus waren, deswegen, weil sie einfach von einem Auto angefahren worden sind. Keine Ahnung, natürlich immer unterschiedlich, wie die Situationen dann wirklich waren, ja, und wer jetzt letzten Endes schuld hat, Fakt ist, es ist egal, du ziehst als Radler eh den Kürzeren. Find's gut, dass du das Licht angesprochen hast. Man sieht das auch mehr immer, Gott sei Dank. Ohne Helm fährt sowieso fast keiner mehr. Das ist mittlerweile eh schon vorbei. Es fällt mir jetzt sogar schwer, diese Frage zu stellen. Was macht es mit dir? Du hast jetzt angesprochen, diese Unfälle im Training, aber auch in Rennen haben sie Todesfälle, sage ich jetzt mal, gehäuft in den letzten Jahren. Bei den Frauen hat es einen gegeben, bei den Männern. Wie geht man damit um als Sportlerin?
Man hofft irgendwie schon, dass das ganze Feld daraus lernt und dass sowas wie Respekt und aufeinander schauen ein bisschen mehr Einzug erhält. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass das wirklich passiert. Einerseits geht es sicher auch um Streckensicherheit und um die entsprechende Absperrung und um die Straßen, dass die entsprechend gut beieinander sind. Und das ist halt extrem schwierig, wenn man 160 Kilometer in Mittelitalien unterwegs ist. Also, dass dort jeder Meter perfekt ist und das ist eben überhaupt nicht der Fall. Das ist leider ein bisschen Teil von dem Sport. Aber ich glaube, dass schon auch sehr viel das ausmacht, wie man im Feld miteinander umgingen. Da ist das, glaube ich, schon in sehr vielen Köpfen so präsent, dass halt der Sieg von einem Rennen das Allerwichtigste ist im Leben. Und das ist aber einfach nicht. Sicher bin ich auch im Rennmodus und fahre risikoreicher, als wenn ich jetzt auf einer Trainingsfahrt bin. Aber das Wichtigste muss trotzdem immer sein, dass wir alle gut ins Ziel kommen. Und es passieren Stürze. Es kann sein, dass dort einmal ein Knochen bricht. Aber die Tatsache, dass der Sport, den man selber mit so einer Leidenschaft ausübt, dass der Leben beendet, das ist sowas, was mit dem ich gar nicht kann. Das darf einfach nicht sein. Kleinere Sportverletzungen passieren sonst auch überall und dann soll ich einmal wo ein Schlüsselbein an sein oder eine Schulter kaputt oder so. Aber nicht dass da Leben enden müssen. Da ist eben schon so, dass prinzipiell Möglichkeiten geben würde, weil wenn man jetzt den Motorradsport hernimmt zum Beispiel, dort gibt's Protektoren, dort gibt's Airbags, dort ist einfach auch an der Ausrüstung halt dann was geändert worden, um zumindest lebensgefährliche Verletzungen oder die Wahrscheinlichkeit von lebensgefährlichen Verletzungen extrem zu reduzieren. Und im Radsport ist aber eigentlich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten immer nur alles auf noch schneller getrimmt worden. Die Radeln sind leichter, aerodynamischer, damit höhere Geschwindigkeiten möglicher sind. Die Helme werden immer leichter. Was soll das für einen Sinn haben? Das Gewand wird immer noch dünner und noch aerodynamischer. Ja, es ist halt nichts zwischen uns und der Straße. Also, dass die Schädeldecke mit einem Helm ein bisschen geschützt wird, ist lieb, aber die Wirbelsäule ist überhaupt nicht in irgendeiner Weise geschützt. Und wenn es dort aber Regelungen geben würde, die zwar dazu führen, dass vielleicht die Durchschnittsgeschwindigkeit vor dem Rennen sinkt, aber dafür Menschenleben rettet, einen eingebauten Airbag in einen Helm zum Beispiel, der aufgeht, wenn ein Sturz passiert. Sowas gibt es ja schon. Es ist halt nur nicht verpflichtend im Profiradsport und wird deswegen auch nicht umgesetzt, weil es natürlich dann schwerer ist. Mehr Gewicht ist ja wieder ein Nachteil am Berg und dadurch ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass man einen gewinnt, um einiges geringer. Deswegen macht es auch kein Team. Aber wenn es verpflichtende Maßnahmen gibt und dadurch die Durchschnittsgeschwindigkeit sinkt, dann kann man vielleicht trotzdem dadurch erreichen, dass weniger Menschen da dadurch ihr Leben verlieren, weil das kann es einfach nicht sein. Ist halt meine Meinung dazu. Und ich glaube, dass das am Zuschauer nicht interessiert, ob jetzt irgendeine Etappe mit 40,5 oder mit 38,5 km/h gefahren wird. Das ist komplett irrelevant. Das siehst du am Fernseher nicht und da wüsste ich nicht, für wen das wichtig wäre. Und ja, da habe ich bei einem Vortrag, den ich jetzt erst gehalten habe, mit jungen Sportlerinnen und Sportlern, ein sehr schönes Erlebnis gehabt und habe eben dann nach meinem Vortrag eine Fragerunde gemacht. Und dann hat eine Sportlerin die Frage gestellt, warum da der Weltverband nichts macht. Ob nicht Menschenleben wichtiger sind als die hohen Geschwindigkeiten vor Radrennen. Die hat das eigentlich so sehr treffend formuliert, weil ich denke mir, warum braucht es dafür eine 14-Jährige, die auf sowas kommt, aber gewisse Herren und Damen, die sich mit der Rennsicherheit beschäftigen, sind auf die Idee noch nicht gekommen. Das gibt dann schon zu denken, warum da das Leben von den Sportlerinnen und Sportlern nicht mehr wert ist oder keine Aktion anscheinend erfordert, weil das Handlungsbedarf gibt, wird dann eh jedes Jahr sehr eindrücklich vor Augen geführt.
Hältst du das für sinnvoll, zum Beispiel die Abfahrten dann zu neutralisieren? Das habe ich jetzt öfter gehört, die Idee. Logischerweise passieren in den Abfahrten fatale Unfälle mit diesen hohen Geschwindigkeiten, hat sie erst Chinometer oder bei der Österreich-Rundfahrt. Und natürlich finde ich es als Zuseher toll, eine schnelle Abfahrt im Fernsehen zu sehen, nur meistens kommt das Motorrad sowieso nicht nach. Und wie du sagst, wen interessiert es dann wirklich? Also wie die anderen 150 Fahrer, Fahrerinnen da runterfahren, hältst du das für sinnvoll, sowas einzuführen?
Ich glaube, dass sinnvoller ist, die Etappen einfach so zu planen, dass Abfahrten halt nicht in rennentscheidenden Phasen stattfinden. Mhm. Also, dass nicht jetzt auf die letzten 10 Kilometer vor dem Ziel gefährliche Abfahrt ist. Natürlich führt das dann dazu, dass es vielleicht öfter Bergankunft gibt, aber ja, soll so sein. Dann muss man halt bei Flachetappen auch schauen, dass die halt wirklich eher flacher sind, sodass eben wirklich alle, also dass eben die Sprinterteams auch eine Chance haben und dass nicht der Radsport allgemein zu einem Hillclimb-Sport wird, wo eben dann andere Fähigkeiten näher mehr gefordert sind. Auf der anderen Seite sind die Fahrer auch ein bisschen für sich selbst verantwortlich. Ich entscheide mich selber aktiv, wie schnell oder wie langsam ihr Abfahrt habe ich vor. Es ist ein Druck da, in der Abfahrt nicht Zeit zu verlieren. Also der Druck ist ganz real. Aber so ganz unterm Strich muss ich trotzdem selber entscheiden, ob ich die Fähigkeiten habe, die Abfahrt in der Geschwindigkeit runterzufahren oder nicht. Leider gibt es halt dann eine sehr große Komponente auch, die noch mitspielt mit Straßenbedingungen, die man nicht beeinflussen kann. Also es gibt rutschige Stellen, die du überhaupt nicht siehst und das Material spielt leider auch eine Rolle und wenn es dir ein Laufradl reißt bergab, dann schaut es halt, auch wenn du nur einen 60er fährst, schlecht aus für dich. gerade weil es so einen großen Unsicherheitsfaktor auch noch gibt mit den Sachen, ist umso wichtiger, dass wir alles, was in unserer Kontrolle ist, zumindest schauen, dass wir das sicherer machen. Und ja, aber sonst neutrale Abfahrten, ich glaube, das wird das Renngeschehen zu sehr beeinflussen, sodass das jetzt nicht wirklich umsetzbar wäre.
Sprichst du mit Teamkolleginnen über diese Themen? So Sicherheit oder Angst oder so Sorgen?
Ja, also es gibt halt Fahrerinnen, die mehr damit zu kämpfen haben und andere, die sich leichter deren in der Abfahrt. Es ist halt auch so, dass wir auch im Team dafür verantwortlich sind, dass wir alle gut runterkommen. Und wenn es dann Fahrerinnen gibt, die vielleicht froh sind, wenn du vorfährst und sie am Hinterrad runterfahren können, dann ist das halt auch wichtig. Also dann muss man halt dort auch schauen, dass man sich gegenseitig aushüft, weil es ist immer leichter, einer Teamkollegin zu vertrauen und mit der runterzufahren, weil man zum Beispiel auch im Trainingslager schon öfter mit der gemacht hat, weil man weiß, man kann ihr vertrauen in der Linienwahl, als wenn man gerade in der Abfahrt in dem Moment von 10 fremde Personen umgeben ist, wo man eben nicht weiß, ob man deren Skills vertrauen kann. Und ja, wir tauschen uns schon zu dem Thema aus, aber es ist jetzt nicht so, dass man gemeinsam dann die Ängste da so austauscht dazu. Man tauscht sie zu gefährlichen Situationen aus, die einen erwarten können im Rennen, und das ist, glaube ich, auch voll wichtig. Wir haben ja immer die Möglichkeit, uns die gesamte Rennstrecken über Veloviewer anzuschauen. Also das ist wie Google Street View, wo man eben dann echt so Meter für Meter von der Strecke durchklicken kann. Das ist schon was, wo ich mir die Abfahrten sehr genau anschaue und wo man schon ein bisschen erahnen kann, ob eine Kurven extrem zumacht zum Beispiel oder wie schnell dort die Geschwindigkeit in etwa sein darf. Und dort Gefahrenstellen zu markieren, ist auf jeden Fall wichtig und ist auch was ich mich sehr viel beschäftige, einfach weil ich dann auch ein sicheres Gefühl habe, wenn ich weiß, was mich erwartet. Aber es ist eben trotzdem so, dass wir mit meistens 140 Guide unterwegs sind. Und nicht jeder wird sich die gleichen Gefahrenstellen markiert haben und manche werden vielleicht da jetzt gerade die Möglichkeit sehen, Positionen gut zu machen und Risiken einzugehen, die vielleicht nicht so gescheit sind. Das ist halt was, was man im Kopf haben muss, dass man nicht nur sich auf sich selber verlassen können muss, sondern dass man halt da auch irgendwie noch ein bisschen Spazi lässt für Fehler von anderen. Einen Ausweg zu wissen, einen Ausweg zu suchen, falls irgendwo was schief geht. Geht nicht immer. Und man liegt halt dann auch regelmäßig. Manchmal ist man selber schuld, aber manchmal hat man die Situation auch nicht selber im Griff oder nicht unter Kontrolle. Das ist halt leider was da auch dazu gehört zum professionellen Radsport.
Und gibt's im Team, hast du da eine Möglichkeit, wenn es mal nicht so läuft, drüber zu sprechen mit einem Coach oder am Psychotherapeuten gibt, so ist das ein Thema im Spitzensport mittlerweile?
Sowas wie mentales Training und psychologische Unterstützung ist auf jeden Fall Thema im Spitzensport. Meistens ist es aber sehr individuell und da sucht man sich eher selber so seine Leute, mit denen man zusammenarbeitet. Mhm. Wir tauschen uns so sehr viel aus und auch mit unseren sportlichen Leitern und mit unseren Trainerinnen und Trainern. Und da ist eigentlich schon ständig irgendwie so, dass er diese Rolle spielt. Auch sowas wie Verhalten im Feld oder Kritik oder Lob und Kritik oder in welcher Form Lob und Kritik halt auch erwähnt wird und damit umgegangen wird. Und da merkt man schon große Unterschiede zwischen den Fahrerinnen. Ich bin eher wer, der sehr froh ist über direkte Kritik und wenn man mir nach dem Rennen einfach ins Gesicht gesagt, was gut war und was vielleicht weniger gut war, weil nur so kann ich halt dann auch davon lernen. Oder daraus lernen, aus meinen Fehlern oder was auch immer gut oder schlecht gegangen ist. Und ja, da muss man aber halt für jede Fahrerin ein bisschen herausfinden, was da die entsprechende Art ist, wie man Gedanken mit ihr teilt oder eben anbringt. Ich glaube aber schon, dass man das auch ein bisschen professionell sehen muss. Es ist eigentlich wie im Job auch. Es wird Kritik daherkommen, es wird Lob daherkommen. Manchmal gibt das Motto, nicht geschimpft ist gelobt genug.
Das kenne ich auch, ja.
Auch im Radsport, auch im Profi-Radsport-Business. Aber ja, ein Austausch ist auf jeden Fall wichtig. Und man soll einfach eine Basis haben, wo man über das reden kann und über das reden kann, was im Rennen gut und schlecht läuft. Weil Radrennen sind halt nicht so einfach. Man kann nicht sagen, alles war gut oder alles war schlecht. Es sind meistens sehr viele gute und schlechte Sachen in einem Rennen, die da auf einmal daherkommen. Wenn aber unterm Strich dann eine Rennen mehr gute als schlechte Momente gehabt hat, dann kann man da hoffentlich meistens ein positives Fazit ziehen.
Wenn du darüber sprichst, dann klingt es nach so einer guten Distanz zu dem. Hast du das Gefühl, dass dein späterer Einstieg in das Ganze, in diesen Radsport, dir da einfach auch hilft, dass du weißt, es gibt auch andere Themen in meinem Leben, es wird auch danach noch geben?
Ja, ich glaube, was mir da extrem geholfen hat, war einfach davor die Erfahrung in einem normalen Vollzeitjob.
Ja.
Du kannst studieren und schwiegen, was du willst, wenn du nicht einmal gescheit wo gearbeitet hast und dort mit unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert warst, wirst nicht wissen, wie es ist, wenn man vielleicht auch nicht immer die eigenen Ideen voll umsetzen kann, wenn man von anderen Leuten abhängig ist, von deren Energielevel und Stimmung und dass das halt nicht linear ist und dass der eigene Input nicht immer zu dem Output führt, den man sich jetzt halt gerade in den Kopf gesetzt hat. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist, auch für den Radsport, weil da spielt das halt auch so eine große Rolle. Ich kann alles richtig machen und im Rennen kommt trotzdem nicht das außer, was wir uns erhoffen. Ich kann aber vieles falsch machen in einem Rennen, aber als Team schaffen wir es trotzdem, dass wir ein unglaublich gutes Ergebnis realisieren. Und das ist halt irgendwie dann auch wieder das Schöne, dass man in diesem Beruf Radsport sowohl das eine als auch das andere erleben kann und das zwar zu einem Teil schon von dem abhängt, wie sehr man sich selber da am Erfolg beteiligt, aber wenn man selber einmal nicht alles hingekriegt hat, dann heißt das nicht, dass das insgesamt schon ein schlechter Tag fürs Team war. Und das ist dann eigentlich auch wieder was, woraus man sehr viel Motivation schöpfen kann. Oder wenn an den einen Tag die Teamkollegin da dich rausgerissen hat, dann kannst du am nächsten Tag vielleicht rausreißen. Und das sparst du auch auf alle Fälle sehr zusammen.
Es gibt ja eine Österreicherin noch in deinem Team, gell?
Mhm,
wenn ich richtig informiert bin, das ist die?
Christina Schweinberger.
Ist das ein ganz freundschaftliches Verhältnis oder doch? Wie oft sieht man sie dann auch in der Off-Season zum Beispiel?
Wir haben heuer einen Off-Season-Ausflug gemacht mit einigen Teamkolleginnen aus Belgien, Holland und Großbritannien, die zu uns nach Österreich gekommen sind. Das ist aber eher nicht die Regel, also das ist eher die Ausnahme. Genau, da haben wir ein paar Österreich-Tage eingebaut, weil Skifahren ist jetzt nicht unbedingt das, was man als Profi-Radfahrer sonst unterm Jahr recht viel machen soll. Aber in der Off-Season gibt es halt manchmal vielleicht auch kleine Ausnahmen. Und ja, dementsprechend war das jetzt eine Möglichkeit, dass wir uns auch in der Off-Season alle einmal gesehen haben. So während der Saison hängt es ganz vom Rennkalender ab. Also letztes Jahr sind wir sehr viel Frühjahrsklassiker gemeinsam gefahren und haben eben viele Rennentage gemeinsam gehabt. Und ja, im nächsten Jahr kann es aber sein, dass das wieder ganz anders ist. Ich freue mich immer, wenn wir zum Beispiel zusammen im Zimmer sind, weil es einfach angenehm ist, wenn man mit wem redet, der halt die gleiche Sprache spricht und wo man sich da nicht irgendwie noch konzentrieren muss, wie man jetzt irgendwas formuliert. Wobei, das geht mittlerweile eh schon ziemlich einfach. Aber
spricht sie im Team Englisch wahrscheinlich, oder?
Ja, genau. Also prinzipiell wird alles Englisch gesprochen. Nachdem wir sehr viel Belgier und Holländerinnen im Team haben, ist schon so, dass auch sehr viel Dutch geredet wird, also entweder dieses holländische Holländisch oder das belgische Holländisch, mehr oder weniger, oder belgisch, weiß ich nicht, wie es ist, Flämisch, sagen wir uns dazu, genau.
Verstehst du schon ein bisschen was von dem?
Ja, genau, also Konversationen folgen kann ich schon halbwegs gut, selber sprechen kann ich gar nichts, aber ja, ist ganz lustig, da auch den Horizont ein bisschen zu erweitern.
Was macht man noch am Rennen? Also wahrscheinlich liegt man am Abend im Zimmer mal herum, so kennt man das meistens. Schaut man dann Netflix ist man am Handy oder ist man einfach froh, dass man, wie muss man das vorstellen?
Also Abende nach Rennen gibt es eigentlich fast immer nur in einer Rundfahrt, weil sonst ist bei uns der Alltag schon so, dass wir Rennen haben, uns im Teambus duschen und dann geht es zum Flughafen und man wird wieder heimgeschickt, damit man am nächsten Tag daheim trainieren kann und 4 Tage später wieder irgendwo hinfliegen kann zum nächsten Rennen. Also so einen gemütlichen Ausgang nach einem Rennen gibt es eigentlich so gut wie nie. Und bei einer Rundfahrt hat man auch meistens ziemlich zu tun. Also es gibt ja bei uns nicht nur während dem Rennen an ziemlich genauen Plan mit Essen und so weiter, sondern natürlich auch danach entsprechende Regenerationsmaßnahmen. Da hat jeder mal sein Massagetermin. Essenszeiten sind einzuhalten, weil das auch alles so getimt ist, dass der Körper im optimalen Zeitpunkt das Optimale kriegt, was er braucht. Und ja, dann Vorbereitung auf den nächsten Tag, eben Etappe anschauen. Man tauscht sich vielleicht ein bisschen aus zur nächsten Etappe. oder redet einmal über was anderes. Aber so, dass es jetzt große Kinoabende gibt, ist selten. Manchmal schon, dass irgendwie irgendwo eine Folge von irgendwas man einmal einzieht, aber jetzt nicht so standardmäßig, dass man da entspannte Fernsehabende noch hätte.
Essen ist auch ein Thema, das mich total interessiert und fasziniert beim Radsport. Du hast in einem Podcast hast gesagt, dass das zu Beginn so die arge Umstellung war, dass du so geschaut hast, weil deine Kolleginnen, die anderen Fahrerinnen, weil die einfach so viel essen. Hast du mittlerweile dran gewohnt?
Ja, also ich bin mittlerweile auch ein bisschen bessere Esserin geworden. Ich habe immer ein gesundes Verhältnis zum Essen gehabt, zum Glück. Und das ist auch jetzt so. Aber ich habe am Anfang im Radsport schon wirklich damit zu kämpfen gehabt, dass ich diese Mengen an Essen, an Kalorien, an Kohlenhydraten, die notwendig sind, meinem Körper zuführe und die auch verwerten kann. Das ist was ich mittlerweile ein bisschen besser gelernt habe. Vor allem auch im Rennen kann ich jetzt mehr essen. Das ist eh das Allerwichtigste. Und ja, das erfordert auch Training. Also da wird auf den Trainingsausfahrten auch schon richtig eingeschaufelt. Und ja, nur so kann man es halt dann im Wettkampf auch umsetzen. Das Rundherum ist dann zusätzlich auch noch Herausforderung. Vor dem Wettkampfessen habe ich meistens nicht so ein Problem, aber am schlimmsten ist für mich nach wie vor das Post-Race-Meal. Also man kommt halt ins Ziel, dann gibt's Recovery-Shake und so weiter, alles Mögliche. Und dann muss man halt ziemlich bald einfach so sein Reisschüssel dort essen mit Fleisch oder mit Sauce. Und wenn du eh gerade 4 Stunden lang während dem Rennen fahren, bei höchster Intensität nichts anderes gemacht hast, als dass du auch noch geschaut hast, dass du so viel isst wie möglich. Und dann ist das Erste, was du da so ist, wenn du im Ziel bist, auch wieder essen. Dann ja, ist das nach wie vor was nicht mein Spezialgebiet ist. Ich versuche mich dort aber auch zu verbessern. Und es ist notwendig. Sie wissen schon, warum sie das lernen mit uns. Aber ja, es ist halt ein Teil vom Radsport, an den ich mir erst ein bisschen besser gewöhnen muss.
Was isst du üblicherweise vorm Start, vorm Rennen?
Je nachdem, wann der Start ist. Also wir haben beim Frühstück meistens mehrere Optionen. Ich vertrage recht gut die Pancakes, also so nicht ganz wie die Palatschinken von daheim, aber so ähnlich.
Wie belgisch, oder?
Ja, genau. Waffeln, Pancakes und so Zeug. Und ja, dann klassisch Müsli geht auch ganz gut, aber noch besser, je nachdem, wann in der Stadt ist, vertrage ich auch ganz gut so Brot, also Weißbrot mit Marmelade. Meistens gibt's auch Ei dazu. Und ja, da kommt man dann schon ein Stückchen weit, weil es ist ja dann mit dem Frühstück nicht getan. Es gibt ja dann vor dem Rennen auch noch einmal Carbs. Und ja, im Rennen dann sowieso ununterbrochen.
Gels, Riegel.
Genau.
Ah, finde ich total interessant. Das ist ja das, was mir so Spaß macht als Amateurradler, dass ich einfach dann, wenn ich viel fahre, einfach essen kann, was ich mag. Ja.
Ja. Ich genieße das mittlerweile eher. Also im Training vor allem, dann werden auch nicht immer nur die Gels und die Riegel gegessen, die wir im Rennen nachhaben, weil sonst steht ja das im Rennen dann richtig an. Und dann gibt es dann halt auch diverse Spezialitäten aus dem Süßigkeitenregal, die man dann guten Gewissens am Radl verspeisen kann. Dafür schaue ich halt rundum und um, dass ich meinem Körper den Zucker nicht zuführe, sondern halt echt klar am Radl. Und das funktioniert ganz gut, weil ich darf sie trotzdem essen. Ich muss halt nur schauen, zu welchem Zeitpunkt.
Also würdest du das unterschreiben, dass man quasi diesen ganzen Trash essen darf, aber halt nur am Rad?
Auf alle Fälle. Also da gibt's überhaupt keine Einschränkungen.
Sehr gut.
Also gerade aus Wien mit dieser Spezialität im rosaroten Papierl in viereckiger Form, das optimal in die Trikottasche passt. Dieses Tabuspiel habe ich jetzt wieder aufgegriffen.
Wir erwähnen es erst, wenn uns die ein bisschen was geben dafür. Dann ja, wird der Name erwähnt.
Habe ich noch nie angefragt, ob da Sponsoring möglich wäre. Nein, aber das funktioniert richtig gut. Vor allem sowohl im Sommer als auch im Winter schmützt das gute Zeug nämlich nicht. Im Winter ist jetzt der Vorteil, dass man sich sogar die Schokoriegel mitnehmen kann. Eben gerade wenn man so bei -5, -6, -7 Grad fährt, das einzige Positive daran ist dann wirklich, dass der Schokolade nicht schmützt.
Ja, das ist eine Temperatur, wo wahrscheinlich die Normalsterblichen dann nicht mehr raus müssen.
Ah, gescheit. Ich würde es vielleicht auch nicht machen, wenn es nicht der Beruf war.
Haribo mag ich sehr gern. Was hältst du von denen?
Ja, kann ich auch voll unterschreiben. Auch in diversen Ausführungen.
Ja, da gibt es so tolle 100-Gramm-Sackerl und die finde ich ist nicht praktisch. Mhm. Passen auch gut rein. Mhm.
77 Gramm pro 100 Gramm. 77 Gramm Kohlenhydrate pro 100 Gramm.
Okay,
perfekt für eine Stunde. Nur einmal so zum Mitrechner für alle Hobbyradler da draußen, wie viel Sackerl Haribo ihr mitnehmen müsst.
Perfekt. Einfach die Carina fragen, wenn ihr Fragen habt. Ja. So, die Karin und ich haben uns gerade austauscht über die Teesorten. Wir trinken einen gebrannte Mandeln-Tee, den kann ich irrsinnig empfehlen im November. Bist du Teetrinkerin?
Ja, der gebrannte Mandel ist gescheit Premium. Noch ein weiterer Tipp für alle Hobby-Radfahrerinnen oder Radfahrer, die dem Winter trotzen. Es gibt Thermoflaschen, also das sind jetzt keine speziellen Radlflaschen, weil die einfach nur die Thermoschicht um und um haben, die halten bei mir nicht lang genug. Mhm. Ich habe einfach so Thermoskannen, die sich halt in den Flaschen halt ausgängen. Da gibt's dann nicht nur ISO, sondern man macht jetzt erst einen Tee. Im Optimalfall sowas Gutes wie ein gebrannter Mandeltee, haut vielleicht noch ein bisschen ISO rein und da geht's dann richtig dahin.
Okay, Tee mit ISO. Mhm. Arg. Mhm. Braucht man wahrscheinlich auch, wie soll ich sagen, als Radsportlerin hat man dann wahrscheinlich auch einen gut trainierten Magen irgendwann.
Ja, und vielleicht irgendwann nehmen wir die besten Zähne, weil allgemein verbringt man schon einige Stunden am Tag damit, Zucker zuzuführen. Drum ist vielleicht gut, dass ich erst spät angefangen habe. Jetzt habe ich noch ein paar Jahre, um meine Zähne zu zerstören.
Genau. Carina, wie sehr magst du dieses Drumherum? Interviews, Podcasts, so wie wir jetzt gerade aufnehmen, dann vielleicht Begegnungen mit Fans, die dann jeder will irgendwie was von dir ist. Das macht dir das Spaß?
Es ist ein Teil vom Profi-Radsport und ich finde, es ist ein schöner Teil vom Profisportlerleben, weil es ist schon so, man kriegt ein bisschen eine Möglichkeit, den Kopf zu zeigen, der unterm Helm steckt oder das Gesicht, das hinter der Brille ist. Von dem her ist es schon was ich auch schätze, weil natürlich ist es leicht, eine Ergebnisliste sich anzuschauen, aber eben, wie du vorher schon ganz richtig gesagt hast, eine Ergebnisliste sagt im Radsport halt auch sehr wenig aus und ich glaube, dass schon eben wichtiger ist, dass man sieht, dass auch hinter einem Profisportler ein Mensch steckt, der vielleicht auch andere Herausforderungen noch zu bewältigen hat und auch, dass man jungen Sportlerinnen und Sportlern das bewusst macht, dass der Sport halt in dem Moment jetzt gerade ein wichtiger Teil von der Person ist. Aber dass davor was gegeben hat und dass danach auch wieder was geben wird. Besonders schön ist schon immer das, wenn ich zu Rennen komme, wo eine große Radsportbegeisterung herrscht. Wenn man jetzt das da hernimmt, wie es in Belgien oder in Holland ist, bei den Frühjahrsklassiker zum Beispiel, das ist ja unglaublich, was dafür Wirbel herrscht. Wenn wir da den Teambus verlassen, da stehen dann einfach Leute draußen und für jeden, also und jeder, der dort aus dem Bus steigt, ist für die schon als da, nur weil man halt in den Team fährt. Und das ist sind meistens schon auch sehr positive Begegnungen. Besonders lieb sind immer die Kinder. Da ist halt dann für mich auch einfach so ein Highlight immer, wenn ich ins Ziel komme und man ist halt meistens wirklich lahm gefahren. Du fühlst dich da nicht mehr gut und du schaust wild aus und du hast gerade eine wilde Schinterei hinter dir. Und dann kommen da halt Kinder her und fragen die um die Flaschen und dann, ja, um die Brühen teilweise und dann gebe ich ihnen meine Handschuhe, meine grausigen. Ich habe zum Glück eh mehrere. Und wenn die dann so eine Freude haben damit, das gibt dann irgendwie auch wieder ein bisschen Energie zurück. Oder beim Giro ist mir im Heuer nicht so gut gegangen, weil ich gesundheitlich zu kämpfen gehabt habe. Dann hat mich, ich weiß nicht warum, da war so ein kleiner Bub bei der letzten Etappe im Ziel. Und hat mich zuerst gefragt, ob ich ein Foto mit ihm mache. Ja, habe ich ein Foto mit ihm gemacht. Und dann hat er mich gefragt, ob er mich umarmen darf. Und dann hat er mich einfach umarmt, der kleine Bub. Und ja, das sind einfach so kleine, so positive Erlebnisse, die einem da dann schon sehr viel geben. Oder wo ich mir denke, schau, das ist da, für den war das jetzt nicht relevant, dass ich heute einen schlechten Tag am Rad gehabt habe. Der findet das einfach auch cool, da Radlrennen und Frauenradlrennen und ist da mit seinen Eltern hergekommen. Und das ist irgendwie schon sehr schön, wenn man das dann auch so sieht. Gerade nachdem Österreich jetzt nicht das Radsportland Nummer 1 ist und man die Begeisterung im Radsport jetzt in Österreich nicht unbedingt immer so gespürt, aber das ist halt in anderen Nationen anders und da ist unglaublich schön, das so aktiv miterleben zu dürfen als Fahrerin.
Vielleicht bist du genau die für diesen jungen Burschen, genau die Fahrerin, die ja mit, vielleicht ist die Begegnung genau der Auslöser, dass der da irgendwie reinkippt, ja, und das ist wahnsinnig schön, ja.
Ja, und da teile ich eben schon auch sehr gern meine Erfahrungen, die ich mache, also zusätzlich zu den Erlebnissen bei den Rennen, darf ich mal vor der Sportunion das Young Athletes Projekt betreuen, und mache da, war wieder einen Vortrag gemacht und also, auch so, dass ich da meine Erfahrungen weitergebe, sowohl an junge Sportlerinnen und Sportler als auch an andere Leute, die das interessiert. Und ja, da hoffe ich auch, dass man irgendwie was Positives bewirken kann. Auch wenn ich jetzt mir nicht denke, dass jeder so viel von mir lernen könnte oder was weiß ich, aber einfach, dass ich meine Erfahrungen oder meine Erlebnisse im Radsport und was ich daraus gelernt habe, dann auch mit anderen Leuten teilen kann. Oder aber Sportveranstaltungen, wenn ich da dann mit Kindern zum Beispiel aufwärmen mache oder mit der Volksschule haben wir einen Sporttag gemacht und so kleine Sachen sind dann auch das, wo man einfach ein bisschen eine Begeisterung vermitteln kann, hoffentlich, und was dann vielleicht auch einen Eindruck hinterlässt bei jungen Menschen.
Voll schön. Was sind so Herausforderungen, die in dem Beruf als Radsportlerin, die man in der Öffentlichkeit einfach nicht wahrnimmt, weil nach außen ist es ja ein wahnsinnig glamouröses Ding, Spitzensport, und auch noch von dem leben zu können?
Ich glaube, was man von außen nicht wirklich nicht sieht, ist das extreme On und Off, das man so hat im Radsport. Einerseits der Druck oder die Notwendigkeit, vom Körper und vom Geist ständig zu liefern, über das ganze Jahr hinweg, weil meine Rennen beginnen im nächsten Jahr schon Mitte Jänner und gehen bis Oktober. Also da gibt's nicht wirklich eine Zeit unterm Jahr, wo du sagst, da kannst du jetzt einmal komplett ein Reset machen. Unsere Rennen, Trainingswochen, also da kann man nicht einmal groß von Trainingsmonate reden, weil im Prinzip ist dann Oktober ist einmal Off-Season, dann hast du November und Dezember einmal eine Grundlage zu legen, für das, dass im Jänner dann schon die Rennen losgehen. Das ist jetzt schon eine unglaubliche Intensität, die sich da über das ganze Jahr zieht. Ich bereite mich nicht auf ein Rennen vor, sondern ich bereite mich auf 50 Rennen vor im Jahr. Und das ist was, mit dem man einmal umgehen lernen muss. Man muss lernen, sie irgendwie selber seine Off-Zeiten einzuteilen und einfach eine gute Balance zwischen dem zu finden, was einerseits beruflich von einem gefordert ist, aber halt dann auch privat. Weil das ist schon ein weiterer Punkt, der sicher extrem ist im Radsport, vielleicht auch in anderen Sportarten, aber ich glaube, dass es im Radsport noch extremer ist, dieses Hin- und Herspringen zwischen dieser professionellen Radsport-Bubble, wo man sich um nichts selber kümmern soll, außer möglichst viele Watt zu treten, wo man mit dem Druck umgehen muss, zu liefern, wo man gewissen Risiken ausgesetzt ist und wo man eben bei jedem Wetter und allen Bedingungen einfach seine Arbeit machen muss. Und dann aber auf der anderen Seite hat doch jeder irgendwie ein Privatleben daheim, das andere Herausforderungen bereithält. Auf der einen Seite sicher eine große Herausforderung, weil es zwar ganz unterschiedliche Welten sind, aber ich zum Beispiel, wie es in meinem Fall ist, glaube ich, ist das auch ein Privileg. Die Tatsache, dass man ein Privatleben hat, das einen schon sehr erdet und das einen sehr klar vor Augen führt, dass andere Sachen gibt, die so viel wichtiger sind als Radrennen und das Ergebnis vor dem Radrennen. Ich glaube, dass das was ist, was auch irgendwie Sicherheit gibt, dass was anderes auch noch da ist, außer dieses Radrennen. Weil wenn es einmal nicht gut geht, sieht man aber, ist eigentlich komplett irrelevant. Ist in dem Moment sicher wichtig und ich möchte gut Rennen fahren und ich möchte auch gute Ergebnisse einfahren und vor allem meinem Team auch zu gute Ergebnisse verhelfen. Aber im Prinzip ist es jetzt aktuell mein Beruf und wie es halt früher auch war im Beruf, war es dort auch mein Anspruch, möglichst gut zu arbeiten und was zu erreichen. Und so ist es jetzt beim Radfahren auch. Aber dass es neben der Radsportwelt auch noch eine andere Welt gibt, das ist, glaube ich, so das Wichtigste und ist gleichzeitig Herausforderung, aber dann schon ein Privileg gleichzeitig.
Die hätten nur so wahnsinnig viel, aber ich glaube, dann würden wir jetzt nur bis Mitternacht sitzen. Du musst halt nur, du musst den Zug an oder erwischen irgendwann. Hast du eine Gewohnheit, die dein Leben besser macht? Das ist eine Frage, die ich letztens gelesen habe, die mich total interessiert.
Ich glaube, ich weiß nicht, ob das für dich als Gewohnheit zählt, aber reflektiert zu sein, ist mir unglaublich wichtig und bin ich davon überzeugt, dass das mein Leben besser macht, dass ich selbst reflektiert bin. Dazu gehört auch, dass ich mir selber eingestehe, wenn irgendwas nicht gut ist. Dafür war anerkennen darf, wenn irgendwo einmal was gut rennt. Da muss man aber schon den Faktor einschließen, dass man das nicht immer selber in der Hand hat. Dieses selbstreflektiert im Nachhinein zu sein, aber davor immer mutig zu sein und alle Möglichkeiten, die sich einem irgendwie aufdehnen im Leben, am Schopf zu packen, das ist sicher was mein Leben auch immer besser gemacht hat. Also das hat sich auch bei mir eigentlich durchgezogen. Weil ich glaube, dass jeder Mensch Möglichkeiten kriegt im Leben und Chancen kriegt. Oft ist es halt schon so, dass man, wenn man davor zu viel zerdenkt, was nicht alles schief gehen könnte, dass man sich vielleicht dadurch ein bisschen abhalten lässt davon, irgendwelche Risiken einzugehen. Ich glaube eben schon, dass mir das sehr viel weitergeholfen hat, dass es mir aber auch ermöglicht worden ist, dass ich den sicheren Hafen verlasse daheim. War eigentlich immer schon so. Gleichzeitig hilft es natürlich, wenn man weiß, man kann zum sicheren Hafen zurückkommen, wenn irgendwas einmal nicht gut geht. Damit meine ich jetzt sowohl ein Elternhaus als auch so einfach für einen selber, dass man weiß, man hängt jetzt nicht alles daran oder es hängt nicht alles davon ab, ob dieser Weg jetzt erfolgreich ist oder nicht. Aber einfach, dass man diesen Mut haben darf, den Weg zu gehen und den Hafen zu verlassen, weil wie soll man sonst wissen, wie weit man wirklich segeln kann? Das hat man eben damals beim Laufen, also generell einmal mutig zu sein, stell dir einmal zu einem Rennen hin als junges Dirndl, wenn du nicht weißt, wie gut oder schlecht du vielleicht bist. Hm. Das war nicht von meinen Eltern ausgehend, sondern eben, dann einmal selber, muss ich mir einmal selber hinstellen und das machen. Dann in die USA zu gehen, die komplette Unsicherheit. Ich habe das nicht mit einer Agentur gemacht, sondern habe es mir selber organisiert. War auch mit vielen Unsicherheiten verbunden. Dann einen Sportler zu wechseln, wo ich überhaupt nicht weiß, das hätte ja auch voll in die Hosen gehen können. Und dann hätten die Leute sich vielleicht gedacht, gell, was würden die oder warum hat sich das jetzt dann noch vorgehabt. Aber im Endeffekt hat sich der Mut immer ausgezahlt. Ich würde jetzt nicht eben selbstreflektiert sagen, dass alles immer eine gute Idee war und dass ich da alles richtig gemacht habe. Im Gegenteil. Aber es hat alles eine wichtige Erfahrung mit sich gebracht. Von dem her glaube ich schon, dass mich die Eigenschaften weitergebracht haben und vielleicht auch so weit gebracht haben, dass ich mir jetzt doch so einen Traum, den es nicht einmal gegeben hat, nämlich mit Sport Geld zu verdienen, dass sich der so erfüllt hat.
Voll, voll schön. Hast du einen Rat an dein 15-jähriges Ich, wenn es dann aus der heutigen Sicht geben könntest?
Denk nicht ganz so viel drüber nach, was andere denken könnten. Ich glaube, das hindert viel Leute, Sachen einfach anzugehen und Sachen am Anfang einmal zu riskieren. Gerade junge Menschen sind, glaube ich, heutzutage noch ein größerem Risiko von dem ausgesetzt mit den ganzen ständigen Vergleichen in sozialen Medien und dass man dort halt so einer Informationsflut ausgesetzt ist, auch von Gleichaltrigen. Ich glaube, da wäre es schon wichtiger, dass man sich manchmal ein bisschen mehr auf sich selber konzentriert und auch ein bisschen aufs Bauchgefühl hört und da nicht so viel Zweifel am Anfang schon produziert durch das, dass man drüber nachdenkt, was vielleicht wer anderer da gerade drüber denken könnte.
Karin, ich glaube, das war ein schönes Schlusswort. Bedanken wir fürs Gespräch, dass du die Zeit genommen hast, dass du unsere, die Zuhörer, Zuhörerinnen mitgenommen hast in die schillernde, muss man wirklich sagen, schillernde Welt des Radsports. Vielen Dank, wünsche dir noch alles Gute und viele Jahre im Peloton, hoffentlich sturzfrei und erfolgreich. Danke fürs Gespräch, hat mir es nicht Spaß gemacht.
Vielen herzlichen Dank, für mich war es auch ein Genuss.